Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Der linksextreme Terrorismus der 1970er Jahre verunsicherte und erschütterte die Gesellschaft zutiefst, auch in der Schweiz. Und auch hier waren in diesen bewaffneten terroristischen Gruppen nicht nur Männer, sondern auch Frauen aktiv. Genau diese Tatsache, dass da auch Frauen zu den Waffen griffen, hatte Einfluss auf die Art und Weise, wie das Phänomen Terrorismus von Politik, Justiz, Medien und nicht zuletzt von der Bevölkerung diskutiert wurde. Welchen Einfluss und wie tiefgreifend er war, das analysiert jetzt ein neues Sachbuch, geschrieben von der Genderforscherin Dominique Grisard. Patrick Tschudin hat sich mit ihr über ihr Buch unterhalten.
Vor mir liegt das Buch Gendering Terror, eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz. 300 Seiten dick über Terror, aber keine oder kaum eine Zeile zu den Opfern des Terrors. Daraus schließe ich, zumindest darum ging es nicht in diesem Buch. Ebenso wenig fand ich in dem Buch eine Wertung über den Terrorismus als Terrorismus, auch keine klassische historisch-kritische Analyse der Hintergründe und Motivationen des Linksterrorismus. Das ist alles offenbar nicht die zentrale Absicht jedenfalls von Gendering Terror. Dominique Grisard, Sie als Autorin dieses Buches, in Ihren eigenen Worten, was ist für Sie die Absicht, die Sie verfolgen, die Ihr Buch verfolgt?
Also die zentrale Absicht ist tatsächlich eben, Terrorismus endlich mal mit Geschlechterfragen zusammenzudenken. Denn in den 70er Jahren waren einige Terroristinnen am Werk und das wurde in den Massenmedien damals auch ziemlich zentral diskutiert. Doch weiterhin, also bis anhin, liegt immer noch keine Untersuchung dazu vor. Und das war dann mein Grund, weshalb ich eben mir das vornahm. Und da geht es schon um Opfer. Aber vielleicht nicht um Opfer im klassischen Sinne, denn wenn man wirklich die Frage stellt, was versteht man unter Terrorismus, dann ist vielleicht nicht mehr ganz so klar, ja, sind das jetzt die direkten Opfer? In der Schweiz tatsächlich waren das ja nicht so viele, also das würde ein dünnes Buch keine 300 Seiten hergeben. Aber der Terrorismus, der zielt ja noch auf weitere eben sogenannte Opfer ab. Also könnte man sagen, es geht um die Bürger und Bürgerinnen. Die sind ja eigentlich primär diejenigen, die in Schrecken, in eben Terror versetzt werden sollten. Und um die geht es schon in meinem Buch, denn die wurden zentralerweise eben verunsichert durch diese terroristische Gefahr. Und da insbesondere eben der männliche Staatsbürger, der Parlamentarier, der plötzlich eben merkte, er könnte auch entführt werden. Also um diese Personen geht es schon in meinem Buch und aber auch um die Terroristinnen und Terroristen selber, weil auch da ist dann nicht mehr klar, wenn die im Hungerstreik sind, wer ist jetzt Opfer? Ist das eben der hungerstreikende Terrorist, die Terroristin, die plötzlich eben ausgemergelt und dünn ihre Rechte eben im Strafvollzug einklagt? Ja, also ich wollte da ein bisschen auch die herkömmliche Perspektive auf den Terrorismus und auch eben auf Opfertäter verunsichern, veruneindeutigen.
Damit haben Sie schon ein bisschen angedeutet, was Sie antworten würden auf meine zweite Frage. Was passiert mit dem Phänomen Terrorismus, wenn Sie sich eben mit Ihren Methoden, mit Ihren Mitteln der Geschlechterforschung annähern, insbesondere mit einer an Michel Foucault geschulten Herangehensweise? Was löst sich dann auf? Was wird sichtbar? Wie verteilen sich die Rollen? Vielleicht anders als mit anderen Herangehensweisen?
Das erscheint mir schon zentral, eben, dass man Terrorismus nicht mehr primär oder nicht nur als die terroristische Tat selbst betrachtet, sondern eben auch mitbedenkt, was alles dazu beiträgt, dass es eben zu einem terroristischen Phänomen wird. Das heißt eben, also Terrorismus als Terrorismusphänomen oder eben als Terrorismusdiskurs zu verstehen, zu merken, dass eben die Massenmedien ein zentraler Bestandteil sind, dass wir überhaupt mitbekommen, dass so eine terroristische Tat stattgefunden hat, weil die meisten sind ja nicht dabei und können das beobachten. Aber auch die Gesetze, also auch das Strafrecht ist ja zentral damit beschäftigt, eben Terrorismus zu definieren, zu regeln, die Menschen davor zu schützen. Auch das ein zentraler Bestandteil des Terrorismusphänomens. Die Politik, die Parlamentarier, die darüber reden, die quasi Lösungen dafür finden müssen. Und dann auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die eben merken, das alltägliche Leben wird durch das terroristische Phänomen verändert. Und all das spielt eben in das terroristische, in das Terrorismusphänomen rein. Und dann haben wir plötzlich eine ganz andere Definition von Terrorismus, die eben eigentlich die Tat selber ziemlich marginal oder nicht mehr so zentral erscheinen lässt. Und manchmal auch nicht mehr ganz, ganz deutlich zu erkennen ist, okay, was war jetzt zuerst? Ist es wirklich zuerst die terroristische Tat und dann wird darüber berichtet? Oder jetzt zum Beispiel in der Schweiz war es eher eben der Blick rüber nach Deutschland, oh, da passiert was. Und dann hat man hier angefangen zu regeln, zu debattieren, bevor wirklich auch hier terroristische Taten stattgefunden haben.
Sie haben sich für einen Zeitabschnitt von Ende 60er bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entschieden. Wie kam diese Wahl zustande?
Ja, es ist natürlich schon die Hochzeit des Linksterrorismus in deutschsprachigen Ländern, also jetzt in Deutschland vor allem und auch in der Schweiz. Und so hat sich das anerboten, aber es ist auch tatsächlich so, dass eben Ende der 60er Jahre die ersten Flugzeugentführungen und Geiselnahmen stattfanden, auch eben auf Schweizer Boden, also die Swissair, die da entführt wurde, oder die Volksfront zur Befreiung Palästinas hat da auch El Al Maschinen entführt in Kloten. Das ist also Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre passiert. Und dann so Ende 70er, Anfang 80er Jahre merkt man, das Interesse am Linksterrorismus ist nicht mehr so groß. Es sind andere Themen, die aufs Tapet geraten. Es ist diese große Aufruhr, die in den 70er Jahren herrschte, eben dieser deutsche Herbst, der wirklich die Menschen bewegte, das ist in den 80er Jahren nicht mehr zu spüren.
Wir sprechen über Gendering Terror, eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz. Sie schreiben, Dominik Riesar, bereits auf den ersten paar Seiten Ihres Buches, ich zitiere kurz, eine wertende Unterscheidung von sozialer und medialer Wirklichkeit ist nicht mehr haltbar. Zitat Ende. Das hat mich zunächst mal sehr irritiert. Also Sie sagen da, die Unterscheidung zwischen sozialer und medialer Wirklichkeit sei nicht mehr haltbar. Unter welchen Bedingungen ist die soziale Wirklichkeit denn gleich die mediale Wirklichkeit? Herkömmlicherweise ist doch eigentlich Letzteres so für den Alltagsverstand, also die mediale Wirklichkeit ist ein irgendwie geartetes Abbild der ersten, der sozialen Wirklichkeit. Wie kommen Sie dazu zu sagen, man kann das nicht mehr unterscheiden?
Also es ist tatsächlich etwas, das in den 70er Jahren passiert, weil die Medien doch nochmals einen größeren Aufschwung haben oder nochmals bedeutender werden. Aber es ist auch natürlich aus meiner wissenschaftlichen Perspektive, komme ich zu diesem Schluss. Und das ist eine konstruktivistische Perspektive, die davon ausgeht, dass die soziale Wirklichkeit eben auch etwas Konstruiertes ist. Das heißt nicht, dass sie nicht real und tatsächliche Folgen hat, aber sie wird als konstruiert betrachtet. Und dasselbe gilt für die mediale Wirklichkeit. Die wird eben nicht als Abbild, als getreues Abbild oder eben als manipuliertes, verfälschtes Abbild betrachtet, sondern eben als quasi Konstruktion sui generis. Und deshalb muss man sagen, eben, dass die eine genauso wichtig ist wie die andere. Und das war mein Punkt. In der Forschung, die eben nicht konstruktivistisch arbeitet, wird meistens die soziale Wirklichkeit als eben gegeben, als real betrachtet und auch als wichtiger, als bedeutender. Und dann wird meistens die mediale Wirklichkeit nicht untersucht, weil man denkt, okay, das ist jetzt eben nur Abklatschen, Abbild. Und gerade mit dem Phänomen des Terrorismus kann man das eben nicht mehr sagen. Und in den 70er Jahren wird das wirklich sehr schön deutlich, wenn man die 70er Jahre untersucht, dass eben die Medien eine derartige Bedeutung haben, um ein Phänomen wie den Terrorismus zu konstruieren, dass eben die mediale Wirklichkeit einen genauso großen Stellenwert bekommt wie eben die soziale Wirklichkeit, also sprich die terroristische Tat zum Beispiel.
Ihr Buch entwirft eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz. Wenden wir uns darum spezifisch diesen Geschlechterfragen doch mal zu. Sie schreiben unter anderem, Geschlechterfragen seien konstitutiv für das Phänomen Terrorismus. Was genau meinen Sie damit?
Also ich meine damit, dass es wirklich ganz, ganz grundlegend ist, dass der Terrorismus eigentlich ohne Geschlecht nicht gedacht werden kann.
Was aber bisher mehr oder weniger wurde, wenn ich das
genau
so sagen darf, mal ganz salopp.
So war es auch und das ist ja auch quasi meine Mission, wenn man das so ein bisschen, nein, Spaß beiseite. Aber es ist tatsächlich so, dass es natürlich eigentlich ein ziemlich genderresistentes Thema war bis anhin. Und ich eben postuliere, dass dabei ganz wichtige Elemente des Terrorismus nicht gesehen wurden. Das heißt, eine Geschlechterperspektive bringt dann eben auch Neues in den Blick. Und dabei zeigte sich wirklich, weil ich dann Geschlecht auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet habe, und zwar nicht nur die vielen Täterinnen, die ja damals wüteten, wie eben Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin, die sind sicher als quasi Anlass zu betrachten, eben um überhaupt auf das Thema Geschlecht zu kommen, aber dabei erschöpft es sich überhaupt nicht. Aber viele haben eben gedacht, ja okay, wir können sagen, da gibt es ein paar Frauen und deshalb ist es ein Geschlechterthema. Aber das zeigt, das Geschlechterthema wird deutlich auch auf eben der symbolischen Ebene, also das heißt auch der Art und Weise, wie dann eben diese Täterinnen, aber auch die Täter dargestellt wurden, wie man mit ihnen umgegangen ist, welche Bilder da gezeichnet wurden, also dieses Schreckensbild auch der Frau mit Waffe zum Beispiel, die wirklich beängstigte und verunsicherte, weil da eine Frau sich ein quasi männlicher Gegenstand, ein männliches Symbol von Potenz und Macht und eben Verteidigung des Vaterlands sich aneignete, aber eben nicht, um das Vaterland zu verteidigen, sondern eben, um das Vaterland zu verraten. Und das sind natürlich solche Bilder, die damals gezeichnet wurden, die zeigen eben, Geschlecht spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil Gewalt und vor allem legitime Gewalt und Geschlecht eigentlich aufs Engste verwoben sind. Dasselbe gilt für Politik und Geschlecht. Auch da wird ja Frauen häufig auch die politische Motivation abgesprochen für ihre Taten. Also häufig, wenn Täterinnen, Terroristinnen aktiv waren, ging man davon aus, dass irgendein Mann sie dazu gebracht hat, irgendein Freund oder wenn das nicht nachgewiesen werden konnte, dass da ein Andreas Bader oder sonst irgendein Mann dahinter steckte, dann dachte man, okay, aber die muss eine ganz, ganz schlimme Kindheit gehabt haben. Also solche Erklärungsmuster wurden angeführt, weil man wirklich nicht verstehen konnte, warum sind diese Frauen aktiv. Und dabei wird deutlich eben, dass auch Politik eben als ein zutiefst männliches Phänomen oder zutiefst männliches Betätigungsfeld betrachtet wird. Und wenn dann Frauen eben politisch motiviert handeln, dann kann man es fast nicht glauben.
Ein sehr spannendes Kapitel in Ihrem sehr anregenden Buch finde ich der Ort, wo Sie das Verhältnis von Emanzipation und Kriminalität miteinander denken und miteinander in Bezug bringen, weil offensichtlich eine Erklärungslinie in Wissenschaft und Medien, um die Gewaltbereitschaft von Frauen als Kriminelle oder Terroristinnen zu fassen, eine Erklärungslinie zieht eine Verbindung zwischen Emanzipation und Kriminalität. Terroristinnen galten als quasi die Kehrseite oder Exzess der Frauenbewegung. Wie gehen Sie mit dieser Zuschreibung um? Was beobachten Sie daran?
Ja, solche Aussagen kamen wirklich noch und nöcher, und zwar nicht nur in der Schweiz, die ja auch erst in den 70er Jahren den Frauen das Wahl- und Stimmrecht zugestanden haben. Also da wäre es ja noch einleuchtend, da denkt man, okay, es ist wahnsinnig bedrohlich, jetzt wo man den Frauen das Stimmrecht gibt, gibt es plötzlich eben auch diese Terroristinnen. Da könnte man ja wirklich auf die Idee kommen, das ist die Kehrseite der Frauenemanzipation, eben das jetzt Frauen politische Gewalt anwenden. Aber auch in Deutschland, wo man ja wirklich deutlich sehen kann, die Frauen hatten schon länger Teilhabe am politischen Geschäft, auch da wurde das häufig aufgeführt. Und das ist ein alter Hut, das ist ein altes Thema, es kommt immer wieder. Also das ist schon 1880 bei den russischen Anarchistinnen wurde das erwähnt, also diese Vorstellung, dass eben, wenn Frauen sich emanzipieren, dass es dann eben immer auch diese irrationale Komponente hat, dieses Moment, der eben kriminell werden, des ja, Unkontrollierten. Und das ist wirklich etwas, das sich durch die Historie, durch die Geschichte durchzieht. Das kommt dann eben um das 19. Jahrhundert und ist dann meistens auch noch mit der Vorstellung einer wirklich sehr männlichen Person, also einer männlichen Frau in Verbundenheit, also zu denken. Das wurde wirklich immer zusammengedacht, also quasi Kriminalität, eine unweibliche Frau und eben Emanzipation auch in politischer Hinsicht. Und da haben gewisse Geschlechterforscherinnen, und da gehöre ich auch dazu, eben gesagt, das ist offensichtlich ein Instrument, also quasi ein Instrument, um eben den Frauen auch diese gleiche Teilhabe am politischen, am Gesellschaftsleben abzusprechen, indem man halt eben sagt, das kann nicht gut kommen, das wird zu etwas Irrationalem, wenn man den Frauen eben quasi die Teilhabe am Politischen ermöglicht.
Ein Teil Ihres Buches untersucht auch den Umgang der Massenmedien, insbesondere der Printprodukte, der Zeitungen mit dem Phänomen Terrorismus. Sie untersuchen auch die Schweizer Massenmedien und deren Berichterstattung aus einer Gender-Perspektive. Wie gingen denn die hiesigen Massenmedien mit den Frauen in bewaffneten Gruppierungen um? Ein Bild, das Sie auch in Ihrem Buch reproduzieren und zeigen, ist das von Laila Khaled, einem Mitglied der palästinensischen Organisation PFLP. Man sieht sie mit der Kufia um den Kopf, dieses Palästinensertuch in der Umgangssprache, und der Kalaschnikow im Arm. Und die Bildlegende des Boulevardmediums dabei ist »Schönste Terroristin«. Gab es Unterschiede in der Art und Weise, wie unterschiedliche Zeitungen mit den Frauen in diesen Organisationen umgingen? Gab es da zwischen von mir aus eher linksorientierten und eher konservativen Zeitungen einen Unterschied? Oder gingen die alle mehr oder weniger gleich damit um?
Also klar gab es Unterschiede, weil ein Boulevardmedium berichtet tatsächlich auch anders als eine Neue Zürcher Zeitung. Das ist schon so. Und in den Boulevardmedien wird auch stärker personalisiert, da wird stärker eben ein Foto abgebildet und dann eben so eine Unterschrift wie eben »Schönste Terroristin«, das findet man natürlich nicht in den seriösen Nachrichtenzeitungen. Aber jetzt bezogen auf Geschlecht kann man schon auch viele Aspekte beobachten, die eigentlich eben unglaublich weniger Unterschiede aufzeigen. Also das Bedrohungsszenario dieser Terroristin, der weiblichen Täterin, das wird schon auch wenn auch weniger explizit, in den seriösen Medien gezeichnet. Da wird vielleicht nicht von der Emanzipationshyäne gesprochen, wie das im St. Galler Tagblatt vorkommt zum Beispiel. Aber da wird schon auch ein sehr polarisiertes Bild auch gezeichnet, zum Beispiel zwischen der ausländischen, meist deutschen oder eben palästinensischen Terroristin, die hinterhältig, manipulierend ihre Motive durchsetzt, und den eigentlich unschuldigen Schweizer Anarchisten, weil es gab ja schon auch ein paar Schweizer Männer, die auch quasi straffällig wurden, und das aus politischen Gründen. Und die wurden teilweise schon auch als Terroristen bezeichnet, häufig aber eher als Anarchisten und meist eben ziemlich verharmlost in den Massenmedien. Und das eben genauso in den seriösen Massenmedien wie in den Boulevardzeitungen. Und dabei wurde meist eben gesagt, ja, die würden doch noch ein bisschen Pfadfinderspiele spielen. Und dieses Augenzwinkern wurde diesen ausländischen Frauen überhaupt nicht zugestanden. Und dieses Element, das wiederholt sich auch in den seriösen Zeitungen.
Und wenn ich recht gelesen habe in Ihrem Buch, hat sich etwas Ähnliches auch wiederholt in der Gerichtspraxis und in der Strafbemessung. Auch da erkennen Sie Spuren von offenen und verdeckten Geschlechterdiskursen und Stereotypen. Offenbar wurden Männer und Frauen, wahrscheinlich auch Schweizerinnen, Schweizer und Ausländer, Ausländerinnen, sehr unterschiedlich einsortiert quasi in den Urteilsbegründungen. Was ist Ihnen da in der Gerichtspraxis und Urteilsbemessung aufgefallen?
Auch da gibt es wirklich einige Elemente. Sie sind ein bisschen anders als in den Massenmedien. Und da sieht man schon eigentlich wieder mal große Geschlechtsunterschiede, weil die Frauen, ihre politischen Motive wurden zwar erwähnt, aber meistens wirklich unter ferner Liefen und abgetrennt. Während bei den jungen Männern wurde das schon als etwas Wichtiges thematisiert, etwas, das ursprünglich sogar ehrlich und positiv bewertet wurde. Also diese politischen Gründe wurden eigentlich als, ja, das ist Teil der männlichen Jugend, da beschäftigt man sich mit Politik und das ist ja auch ja positiv zu bewerten. Und klar ist man da auch manchmal ein bisschen extrem, weil das gehört sich ja auch zu den jungen, also es gehört zu den jungen Männern. Aber dann wurde halt die Entwicklung aufgezeigt, wie sich das dann eben in eine schräge, in eine schlechte, in eine irrationale Richtung entwickelt hat, eben dass es sich radikalisiert hat. Aber da wurde schon eben ganz klar von etwas ursprünglich positiv Politischem ausgegangen. Und diese Form von Politik und eben Jugend und Politik wurde den jungen Frauen und den Frauen nicht zugestanden. Das war wahrscheinlich eben auch da wieder die Vorstellung, dass Frauen eben schon sich sehr früh und als Jugendliche mit Politik beschäftigen, war in der Schweiz damals nicht selbstverständlich.
Ein Ausfluss oder eine Folge der 70er und 80er Jahre und des Phänomens Terrorismus war auch ein Ausbau des, ja, nennen wir es mal ein bisschen polemisch, Überwachungsstaates. Und ein Satz ist mir da aufgefallen in Ihrem Buch Gendering Terror, eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz. Ein Satz in Ihrem Buch, Dominique Grisard, der lautet: In einer Geschlechterperspektive weist die polizeiliche Überwachungstätigkeit bedeutsame Parallelen zum Pornografiekonsum auf. Im ersten Moment irritiert mich das ein bisschen und finde ich das ein bisschen sehr polemisch und hat, glaube ich, Klärungsbedarf. Wie meinen Sie das?
Es ist tatsächlich polemisch, aber mich hat vor allem die Unterscheidung oder die Trennung in öffentlich und privat interessiert und wie die in den 70er Jahren ins Wanken kam. Unter anderem schon auch durch die linke Politik und auch den im Linksterrorismus, die eben plötzlich nicht mehr in den öffentlichen Räumen, also nicht mehr im Parlament zum Beispiel, eben Politik betrieben haben, sondern eben auch am Küchentisch und somit auch die Politik in neue Räume verschoben hat. Und jetzt bezogen auf die Polizei und ihr Tun, weil für die war eben genau diese Verschiebung von Politik und überhaupt eben diese Verschiebung des Geschehens in Privaträume sehr, sehr bedrohlich und hat eben deshalb auch quasi ihre Mittel ausgebaut, hat angefangen natürlich zu bespitzeln, hat angefangen, die Telefone abzuhören. Und diese Form von Überwachung hat natürlich auch die privaten Räume quasi zu öffentlichen Räumen gemacht oder jedenfalls zu Räumen, die von der Polizei erschlossen wurden. Und diese Form des eben Spannen und Spähens, wie ich es auch genannt habe, habe ich dann mit Pornografie oder ja der Form des Sehens, der Form des eben Spannen und Spähens in Pornografie verglichen. Und ich denke, da kann man schon sagen, eben es ist ein bisschen wie eine Schlüssellochszene, wenn die Polizei da draußen lauernd eben quasi in diese privaten Räume der Kommunen, die sie ja dann verdächtigt haben als Ort und Hort des linksterroristischen Geschehens. Ja, wie sie da quasi versucht haben, eben Wissen anzuhäufen, das hat schon was, das auch passiert im Schauen eines Pornos. So war quasi die Parallele gemeint, aber es hat tatsächlich auch etwas durchaus Polemisches. Das ist schon so.
Sie haben auf 300 Seiten eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz entworfen, Dominik Grisard, unter dem Titel Gendering Terror, ausgehend von Ereignissen, Entwicklungen aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Werfen wir mal einen Blick in die Gegenwart. Aus dem, was Sie von damals beobachtet haben, was denken Sie, was wirkt bis heute nach und was wirkt wie bis heute nach?
Also ich denke, der Terrorismus kann nach wie vor oder sollte nach wie vor, wie ich das getan habe, eben nicht nur als die Tat selbst definiert werden, sondern eben als Phänomen, das unterschiedliche Akteure mit einschließt, also insbesondere die Massenmedien, aber eben auch das Strafrecht, der Staat, die Politik und so weiter und so fort und eben ganz zentral auch wir, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, also all diese Komponenten fließen in das Terrorismusphänomen mit rein. Und das, denke ich, gilt für heute wie auch für die damalige Zeit. Ähnlich wie damals wird auch heute der Terrorismus als etwas Irrationales definiert. Auch da bietet sich eine Geschlechteranalyse an, weil das zeigt wieder mal eben, dass wir das Legitime als rational, als rechtmäßig, eben die staatliche Seite, dass wir eben als positiv besetzen und eben den Terrorismus mit all diesen eigentlich weiblich konnotierten Eigenschaften wie eben Heimtücke, Irrationalität, Tarnen und täuschend bestücken. Und das sollte schon mal ein bisschen aufrütteln und fragen eben, ist das wirklich so einfach, diese Trennung zwischen eben dem guten, rationalen, dem Wir und dem anderen, das eben durch und durch irrational und eigentlich dann eben immer auch feminisiert wird und abgewertet. Aber jetzt vielleicht ganz konkret kann man schon sagen, dass die Massenmedien ähnlich funktionieren. Die haben sich sicher auch gewandelt. Die sind noch bedeutungsvoller geworden, würde ich behaupten. Und da habe ich das auch untersucht in einem anderen Zusammenhang mit den heutigen Selbstmordattentäterinnen und wie die in den westlichen Massenmedien dargestellt werden, wie auch da ihre politische Motivation meistens in Frage gestellt wird. Meistens werden sie als verblendet, als brainwashed dargestellt. Und das ist natürlich auch, was das heute noch so ist und damals eben auch schon zu beobachten war.
Das heißt also, es ist ganz vielen, die dieser Denkweise anhängen, wäre zu empfehlen, mal einen eingehenden Blick in Ihr Buch und in Ihre Analyse und in Ihre Befunde zu werfen. Dominik Grisard, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen. Wir haben gesprochen über Ihr Buch Gendering Terror, eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.